den ersten Tierpark, der öffentlich zugänglich war, gab es im Gebiet des heutigen Deutschlands in Kassel. Diese sogenannte Menagerie lag im Süden der Karlsaue, wo Landgraf Friedrich II. Sie 1764 hatte einrichten lassen. Das erzählt die Biologiehistorikerin Dr. Annelore Rieke Müller.
Ob sie von Anfang an öffentlich zugänglich war, ist gar nicht so genau bekannt. Aber sie war auf jeden Fall im Laufe der Jahre sicher öffentlich zugänglich, das weiß man. Unentgeltlich im Übrigen, wie alle fürstlichen Menagerien. Und durchaus attraktiv, dadurch, dass eine Reihe von Raubtieren dort zu sehen waren, die zum Teil auch Junge hatten. Das war für die Zeit schon relativ ungewöhnlich. Spricht an für sich auch durchaus für die Qualität der Tierhaltung dort. Und attraktiv vor allem natürlich durch den berühmten Goethe-Elefanten.
Der Elefant war ein indisches Elefantenkalb, eingekauft in London. Es hat in Kassel immerhin 7 Jahre überlebt. Gelegentlich wurde der Elefant in der Karlsaue ausgeführt und auch im angrenzenden Weinberg zur Arbeit eingesetzt. Hier starb er, nachdem er abgestürzt war. Sein Schädel ist noch heute im Naturkundemuseum im Ottoneum zu bewundern. Goethe hat unter anderem an diesem Elefantenschädel seine Entdeckung des Zwischenkieferknochens demonstriert. Aber fürstliche Menagerien gab es nur wenige. Das einfache Volk konnte exotische Tiere viel häufiger in Wandermenagerien auf Messen und Jahrmärkten bestaunen. Man kann sie sich so ähnlich vorstellen wie die Tierschauen, die Zirkusse heute noch im Nebenprogramm zeigen. Die ersten Zoos wurden dann im 19. Jahrhundert von einer ganz anderen gesellschaftlichen Schicht gegründet, vom Bürgertum, meist in Form einer Aktiengesellschaft.
Das waren in der Regel die Organisationsformen, die modern war, die akzeptiert wurde vom aufstrebenden Bürgertum, nämlich dass jeder seine Aktie kaufte und damit nicht in erster Linie Geld machte, sondern in erster Linie einen positiven Beitrag zur Bürgerkultur leistete.
Die Rendite der Aktie bestand im freien Eintritt in den Zoo. Der erste deutsche Zoo wurde 1844 in Berlin gegründet, war aber wirtschaftlich nicht sehr erfolgreich. Erst ein Jahrzehnt später, 1853, entstand ein zweiter Zoo in Frankfurt am Main. Bis 1865 folgten dann Schlag auf Schlag 11 weitere Zoogründungen. Die durchweg bürgerlichen Gründer verstanden den Zoo als eine moralische Anstalt zur Vermittlung bürgerlicher Sittlichkeit. In einem Zoo wurde das Leben nach den Naturgesetzen gezeigt. Und das war das Leben in Familien.
Also, dass es Tiere gibt, die sich nur kurzzeitig mit einem Partner zusammentun, dieser Gedanke lag den Zoogründern an für sich fern. Ihr Tierbild war, alle Tiere leben in Familien und womöglich in Großfamilien, die dann eben Rudel oder Herden sind. Natürlich ist das am leichtesten zu zeigen bei Affen. Aber genauso gut hätte Ihnen ein Zoogründer des 19. Jahrhunderts gesagt, wir können es auch zeigen bei Rindern, bei Schafen, bei Vögeln. Alle diese Tiere lebten in Familien. Und Geburt, Aufzucht und dann das Zusammenleben zwischen Eltern und Jungtieren, das war eigentlich das, was man zeigen wollte als Vorbild für das Leben in der menschlichen Familie.
Vor diesem gesellschaftlichen Hintergrund spielte sich die Karriere des Alfred Brehm ab. Brehm stammte aus Rentendorf in Thüringen. Sein Vater war Pastor und ein bekannter Vogelkenner, der Vogel Brehm. Wissenschaft wurde im Verständnis seines Vaters an toten Tieren betrieben, an Präparaten. Der junge Alfred erhielt im Alter von 18 Jahren eine Einladung zu einer naturwissenschaftlichen Jagdreise über Griechenland nach Ägypten und Kleinasien. Dort sammelte er eifrig, das heißt, er schoss und präparierte zahlreiche Tiere, denn nur ein ausgestopfter Balg galt damals als wissenschaftlich wertvoll. Doch nicht immer scheint sich Alfred Brehm dabei ganz wohlgefühlt zu haben.
Bei der Affenjagd ging es mir wie so vielen anderen vor mir. Sie wurde mir einmal gründlich verleidet. Ich schoss nach einer Meerkatze, welche mir gerade das Gesicht zudrehte. Sie war getroffen und stürzte von dem Baume herab, blieb ruhig sitzen und wischte sich, ohne einen Laut von sich zu geben, das aus den vielen Wunden ihres Antlitzes hervorrieselnde Blut mit der einen Hand so menschlich, so erhaben ruhig ab, dass ich aufs Äußerste erregt hinzueilte und, weil beide Läufe meines Gewehres abgeschossen waren, dem Tiere mein Jagdmesser mehrere Male durch die Brust stieß, um es von seinem Leiden zu befreien. Aber ich habe von diesem Tage an nie wieder auf kleine Affen geschossen und rate jedem davon ab, welcher nicht seiner wissenschaftlichen Arbeiten wegen auf die Affenjagd gehen muss.
Was bei Brehm dann hinzukam, und Damit entfernte er sich von den Vorstellungen von Wissenschaft vom Tier, die sein Vater hatte, war, dass Brehm in Afrika während seines ersten Afrika-Aufenthalts zum Tierhalter wurde. Also er hat exotische Tiere in ihrem exotischen Umfeld erlebt und er hat sich einen kleinen Zoo geschaffen in Kairo bzw. in Alexandria, wo er längere Zeit lebte. Und von da an hat ihn die Tierhaltung an für sich nie mehr losgelassen. Und er hat auch einen Teil dieses Zoos dann mit nach Europa gebracht im Übrigen. Affen, eine Löwin.
Als er nach 5 Jahren zurückkehrte, veröffentlichte er Reiseskizzen aus Nordafrika in 3 Bänden. Er holte sein Studium nach, heiratete und schaffte es doch nie, sesshaft zu werden. Reisen nach Spanien, Norwegen und Schweden folgten. Gleichzeitig wurde er regelmäßiger Kolumnist in der Leib- und Magenzeitschrift des Bürgertums, der Gartenlaube. 1861 veröffentlichte er »Das Leben der Vögel«. Das brachte ihm eine Einladung zu einer Reise nach Abyssinien ein, woraus wiederum ein Buch entstand. Nach der Rückkehr wurde er zum Direktor des Zoologischen Gartens in Hamburg berufen, erzählt Annelore Rieke Müller.
Das Problem war nur, dass er mit seinen Publikationsaktivitäten in der Gartenlaube und so weiter so ein bisschen aus dem Ruder lief. Also den Zoo-Managern waren diese Aktivitäten etwas zu ausschweifend. Er sollte sich besser um den Hamburger Zoo kümmern und nur um den Hamburger Zoo und nur über den Hamburger Zoo auch schreiben. Und diese Beschränkung ließ sich Brehm nicht auferlegen und dann kam es letzten Endes zum großen Knall und zum Rücktritt.
Sein nächstes Projekt wurde das Berliner Aquarium. Anders als der Name suggeriert, viel mehr als ein Aquarium, nämlich ein kompletter überdachter Zoo. Er wurde 1869 eröffnet und wieder kam es zum großen Knall. Brehm konnte sich einfach nicht an ein bürgerliches Leben gewöhnen und zog sich als freier Schriftsteller und Forscher in seinen Geburtsort Rentendorf zurück. Sein berühmtestes Werk, das illustrierte Tierleben, hatte er bereits in seiner Hamburger Zeit begonnen.
Er schrieb, wie er es selbst fühlte und erlebt hatte. Bei seinen Tierschilderungen kommt ein Element ganz deutlich schon raus, das auch später kennzeichnend für Brehms Tiersicht war, nämlich die Vermenschlichung. Das hat den Vorteil gebracht, dass er sehr lebendig über Tiere und Tierverhalten schreiben konnte, weil er nämlich mit menschlichen Begriffen das Ganze beschrieb.
Alfred Brehm ist berühmt und unter Zoologen berüchtigt für diese menschelnden Tierporträts. Bei ihm ist der Steinadler mutig und selbstbewusst, der Berberlöwe kühn und kräftig, tapfer und stark, heldensinnig, adlig und großmütig, ernst und ruhig. Und die Hyäne kann einfach nicht anders, sie muss feige sein.
Ich habe die Tüpfelhyäne in den von mir durchreisten Gegenden überall nur als feiges Tier kennengelernt, welches dem Menschen scheu aus dem Wege geht. Den Kopf trägt sie niedrig mit gebogenem Nacken, der Blick ist boshaft und scheu.
Und erst der Maulwurf.
Schon aus dem bis jetzt Mitgeteilten ist hervorgegangen, dass der Maulwurf im Verhältnis zu seiner Größe ein wahrhaft furchtbares Raubtier ist. Dementsprechend auch seine geistigen Eigenschaften. Er ist wild, außerordentlich wütend, blutdurstig, grausam und rachsüchtig und lebt eigentlich mit keinem einzigen Geschöpfe im Frieden, außer mit seinem Weibchen. Mit diesem aber auch bloß während der Paarungszeit und solange die Jungen klein sind.
Vermenschlichen heißt ja, dass man glaubt, das Tier ist eigentlich wie ein Mensch, nur defizitär oder in Teilen eben besser als ein Mensch. Also es kann besser gucken oder es kann fliegen oder es kann schneller laufen. Es kann vielleicht schlechter denken, aber es denkt wie ein Mensch. Das heißt Vermenschlichung. Und irgendwann hat man festgestellt, dass das nicht sein kann. Man hat festgestellt, dass rein physiologisch schon das Tier vielleicht doch anders ist als der Mensch. Und in diesem Moment traten Wissenschaft und populäre Tierauffassung auseinander. Das heißt, in der Wissenschaft wurde das Vermenschlichen zurückgedrängt, während es in der populären Auffassung nach wie vor bleibt.
International ist natürlich Alfred Brehm durch Brehms Tierleben vor allem bekannt geworden. Außerhalb von Hamburg und Berlin, wo natürlich eben die 2 Wirkungsstädte von Alfred Brehm waren.
Dr. Christian Schmidt, er ist der Direktor des Frankfurter Zoos.
Und ich bin zwar sehr stolz, dass ich noch eine alte Ausgabe von Brehms Tierleben habe, aber ich muss gestehen, ich habe vermutlich seit 10, 15 Jahren nicht mehr reingeschaut, denn wir haben ja auch sozusagen einen Nachfolger und der ist hier natürlich lokal sehr wichtig, das ist Gschimmick mit Gschimmicks Tierleben und das brauche ich aber fast jeden zweiten, dritten Tag.
Brems Tierleben sagt also einem modernen Zoodirektor nicht mehr viel. Christian Schmidts Ideal ist ein Zoo ohne Käfige, ein Zoo aus Landschaften, ein Ideal, das unter den beengten Verhältnissen der Frankfurter Innenstadt kaum zu verwirklichen ist. Wie seine Vorgänger aus dem 19. Jahrhundert will Christian Schmidt dort immer noch Familienleben zeigen, modern ausgedrückt die soziale Organisation. Und er möchte möglichst das Zusammenleben mehrerer verschiedener Tierarten zeigen. Diese Ideale gehen auf den Hamburger Tierhändler Karl Hagenbeck zurück, der erstmals in der Zoogeschichte die Käfighaltung aufgegeben hat.
1907 ist ja Hagenbecks Tierpark in Hamburg gegründet worden. Einerseits mit den gitterlosen Freianlagen durch Wasser- oder Trockengräben begrenzt und andererseits auch mit den ganzen Tierpanoramen. Also beim Eingang findet man im Vordergrund die Flamingos, dahinter kommen die Zebras und Strauße, noch weiter hinten dann die sogenannte Löwenschlucht und noch weiter hinten ist dann ein Felsgebirge mit Hochgebirgstieren.
Der Preis für diese Form von Tierhaltung war hoch. Was die Zoodirektoren der damaligen Zeit immer peinlich berührt hat, bei der Konkurrenz von den Wandermenagerien hatten die Tiere eine viel höhere Lebenserwartung. Die Wandermenageristen konnten auch viel bessere Zuchterfolge vorweisen, obwohl sie ihre Tiere oft in jämmerlich kleinen Käfigen hielten und ständig dem Stress von Reisen aussetzen mussten. Nur allmählich wurde klar, woran die Zootiere krankten, obwohl sie doch so viel großzügiger gehalten wurden. Sie wurden von Parasiten und anderen Krankheitserregern dezimiert. Die Antwort war eine überaus strikte Hygiene, wie sie sich etwa im Frankfurter Affenhaus in den einfach zu reinigenden Edelstahlstangen und den gekachelten Wänden ausdrückt.
Diese Bauperiode ist von meinem Vorvorgänger Professor Gschimmick in Frankfurt begonnen worden, die sogenannte Badezimmerarchitektur. Und man muss das ja immer aus der Zeit betrachten, in der diese Architektur entstanden ist. Und 1945 gab es kaum Medikamente gegen Parasiten und deshalb wurden die Parasiten, die gerade bei Affen sehr extrem vorkommen, durch absolute Hygiene bekämpft. Heute haben wir diese Mittel und wir können deshalb die Gehege natürlich ausstatten. Wir können den Affen und anderen Zootieren ein Psychotop bieten, also einen Lebensraum, in dem sich der Bewohner auch wohl fühlt.
Die scheinbar natürliche Haltung von Tieren in einer Parklandschaft ist also in Wirklichkeit das Ergebnis von Hochtechnologie. In diesem Fall der immensen Fortschritte der Tiermedizin. Erst in unseren Tagen erfüllen sich damit die Träume der Zoogründer von einst. Eines der größten Vergnügen eines Zoobesuchs ist es immer noch, die menschlichen Besucher zu beobachten, wie sie vor allem vor den Affenkäfigen spontan auf ihre nächsten Verwandten reagieren. Die Frage nach dem Verhältnis von Tier und Mensch ist nämlich nach wie vor offen. Tiere sind eindeutig keine defizitären Menschen, so wie sie noch Alfred Brehm beschrieben hat. Aber sie sind auch nicht einfach Wesen von einem fremden Stern. Auch wenn es gelegentlich zu Missverständnissen kommt, etwa wenn die drohend gefletschten Zähne eines Schimpansen für ein freundliches Grinsen gehalten werden, so sind wir doch offensichtlich in der Lage, uns umso besser in Tiere hineinzuversetzen, je näher sie uns evolutionär gesehen stehen. Die Intellektuellen weichen dem Thema aus. Zwar gehen jedes Jahr mehr Menschen in den Zoo als in alle Museen, Theater, Opern und Sportveranstaltungen zusammengenommen. Und trotzdem ist der Zoo für die Intellektuellen kein Thema. Oder haben Sie im Feuilleton Ihrer Zeitung schon einmal eine Zoobesprechung gefunden? Als die Zoos im 19. Jahrhundert gegründet wurden, waren das noch Anstalten für Erwachsene. Heute gibt es für die meisten Erwachsenen nur noch einen vernünftigen Grund, in den Zoo zu gehen. Sie machen einen Ausflug mit ihren Kindern oder mit ihren Enkeln. Dabei gäbe es auch für Erwachsene so viel zu entdecken und so viel nachzudenken im Zoo.